We don't want to hear your racist book.
We do.
Let him read his racist book.
So haben die Massen gesprochen und so soll es geschehen. Denn der heutige Werbepartner bin ich. Endlich geht es hier mal um mich. Ich habe nämlich ein kleines Buch geschrieben, ein Kaplakenband, um genau zu sein, und den könnt ihr ab sofort bei Antaios käuflich erwerben. Anarchotyrannei ist der Titel des Werkes, und in ihm arbeite ich das ursprünglich von Samuel Francis in den USA beobachtete Phänomen auf, dass vollkommen harmlose, gesetzestreue Bürger bei geringen Gesetzesbrüchen mit keinerlei Nachsicht von Seiten des Staates zu rechnen haben, während gleichzeitig irgendwelche Vagabunden, die andere Menschen schwer verletzen oder gar umgebracht haben, mit Strafen knapp über der Bewährungsgrenze und oft nicht mal damit davonkommen. Anarchotyrannei. Lest es, bevor sie euch erwischt. Da hat es also vor ein paar Monaten einen Anschlag auf das Berliner Stromnetz gegeben. Und jetzt, wo ich dieses Skript fertigstelle, fühlt es sich bereits so an, als läge der Vorfall in weit entfernter Vergangenheit. Nichts vermag sich wirklich im Bewusstsein zu halten in unserer Zeit. Würden heute noch einmal Flugzeuge in das World Trade Center fliegen, die Leute würden noch am selben Abend den Fernseher aus Langeweile wieder ausschalten. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Alles hat man schon einmal gesehen, und selbst das, was man noch nicht gesehen hat, ist des Sehens kaum einen Tag lang wert. Neulich bin ich einer Analyse zum hypothetischen Verlauf eines Krieges begegnet, welcher folgen könnte, sollte eine nordkoreanische Interkontinentalrakete ein amerikanisches Atomkraftwerk treffen. Sowas würde wahrscheinlich doch nochmal eine bisher ungekannte Kategorie darstellen und die Perspektiven neu ordnen. Aber viel tiefer darf man dieser Tage kaum noch stapeln, will man im Gedächtnis bleiben. Also für den Fall, dass der große Vorsitzende das hier sieht, die Massen wollen entertained werden. Bis dahin aber zurück zum bodenständigen Allerweltsterrorismus in der deutschen Provinz. Die Vulkangruppe oder Gruppen, die seit nunmehr über einem Jahrzehnt Anschläge vor allem auf die elektrische Infrastruktur im Raum Berlin-Brandenburg verüben, veröffentlichen parallel zu ihren Spitzbübereien regelmäßig relativ wortreiche Manifeste, in denen auch jedes Mal ungefähr dieselbe Botschaft enthalten ist. Es gab ja im Zuge der neuerlichen Vorfälle, bei welchen tatsächlich 40.000 Leute zeitweise ohne Strom im Dunkeln saßen, wilde Spekulationen darüber, ob das Bekennerschreiben nun mit ChatGPT verfasst worden sei oder ob gar der russische Geheimdienst seine Finger mit im Spiel hatte. Widerlegen kann ich das natürlich nicht, aber rein auf Basis des Inhalts könnte man anstatt des jüngst veröffentlichten Schreiben auch eines aus dem Jahr 2018, aus den Tagen vor ChatGPT und Ukraine-Invasion nehmen und würde im Wesentlichen mit der gleichen Botschaft enden. Und mit dieser Botschaft wollen wir uns also heute beschäftigen. Als Grundlage sollen uns ausgedehnte Teile des aktuellen Manifests sowie einige wenige besonders amüsante Passagen der vorherigen Veröffentlichungen dienen. Aber warum das Ganze? Ich sage es nämlich gleich vorweg, wer hier auf große intellektuelle Erleuchtung hofft, der wird enttäuscht werden. Das Manifest bleibt, obwohl themenverwandt, weit hinter den Ausarbeitungen Ted Kaczynskis zurück. Was uns im Wesentlichen ansteht, ist, anhand der Unzulänglichkeiten des Geschriebenen etwas über die Gesellschaft zu lernen. Und das sage ich nicht einfach, weil es linke Luditen waren, die den vorliegenden Text verfasst, oder weil irgendwelche Berliner Normis drei Tage mit dem Arsch im Kalten gesessen haben. Geschenkt das Ganze. Nur sind die offenkundigen Fehler einer revolutionären Bewegung nun mal der Grund, warum es keine Revolution gibt und wir weiterhin auf Genosse Kim warten müssen, damit endlich mal etwas Weitreichendes passiert. Lesen wir also hinein ins Manifest der Vulkangruppe, um zu verstehen, in welcher Malaise wir alle stecken. Zitat: Im vergangenen Jahr ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf 423,9 Teile Kohlendioxid pro Million gestiegen. Ein Wert, der alle vorherigen nochmal übertrumpft. Gleichzeitig sind sich Klimaforscher einig, dass die riesigen transatlantischen Meeresströmungen aufgrund der Klimaerwärmung über kurz oder lang abreißen werden. Dieser Zusammenbruch der Meeresströmungen, der dem Norden bisher ein mildes Klima bescherte, ist nur ein Teil der Katastrophe, die uns blüht. Das Ausmaß dieser Verwüstung wird einfach ausgeblendet, abstrahiert und in globalen Klimakonferenzen diskutiert, bis das Ausmaß der Zerstörung in Tabellen und Absichtserklärungen verschwunden ist. Der Energiehunger aber ist unersättlich und frisst sich durch die Erdkruste und unser Leben, unter anderem um die künstliche Intelligenz zu füttern, die dann stereotype Hirnrissigkeiten auswirft und uns verwirrt, desorientiert und oder manipuliert. Während Sprache, Ausdruck und Lebendigkeit bei jedem neuen Lernen der KI mit den vorangegangenen Daten immer weiter reduziert, verstümmelt und begrenzt wird. Wir füttern mit unseren Daten die wolkig genannten Clouds, die nichts anderes als gigantische, energiefressende Rechen- und Serverzentren sind. die außerdem unser Trinkwasser saufen und Zahlen ausscheiden, die uns auf unseren Bildschirm mit vielem nutzlosen, vermeintlich wichtigen Spam bombardieren, bis wir verlernt haben, unsere Nachbarin in die Augen zu schauen. Abhängig geworden von den kleinen Geräten sind wir allzeit bereit, ein Emoji zu verschicken und den großen Bruder zu füttern, dessen Algorithmus unsere Normabweichungen registriert und unsere Suchanfragen beantwortet, bevor wir den Gedanken zu Ende gedacht haben. Wir sitzen mit unseren FreundInnen zusammen, während uns die Feeds auffressen und versinken in den Geräten, anstatt uns live zu unterhalten. Wir bedienen unsere eigene Überwachung und die ist total. Die Tech-Konzerne sind in den Händen von Männern der Macht, die wir ihnen geben. Wir fressen die bunten Bilder, die uns die Maschinen gefiltert vorsetzen und verhungern an den Bildschirmen vor Einsamkeit und Entfremdung. Eines Tages werden wir einfach vor den leuchtenden Bildschirmen oder den toten Geräten sitzend verdursten und verhungern. Es ist nicht mehr schwer, sich dies vorzustellen. Die Bedenken gehen gegen Null, wenn es zum Beispiel darum geht, den Energiehunger zu befriedigen. Noch immer liefert Russland über Nord Stream 1 Gas nach Europa und die USA wollen Venezuelas Öl. Deshalb kommt es jetzt zu militärischen Angriffen und Fracking-Gas kommt per Schiff aus aller Welt, zu 79% im Moment aus den USA. Fracking in seiner Herstellung ist extrem umweltschädlich. Schon bei der Förderung geht man von 6-10% Methanverlust aus, was die Atmosphäre zusätzlich aufheizt. 95% des verbrannten Gas in Deutschland ist importiert. Auf den Klimagipfeln kommen nur taktische Lippenbekenntnisse heraus, weil die erdölproduzierenden Länder kein Interesse an Klimaschutz haben, sondern an Geld. Weil die Metropolenländer ihre Politik nach Geld und Wachstum ausrichten, wird den Lobbyisten in Europa gerade das Aus vom Verbrenner ausgeschenkt. Die deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche beispielsweise war Staatssekretärin im Verkehrsministerium der Bundesregierung, Lobbyistin beim Verband Kommunaler Unternehmen und Managerin bei der E.ON-Tochter Westenergie. E.ON-Ministerin Reiche gibt sich als Unterstützerin des Wasserstoff, setzt aber vor allem auf Erdgas. So will sie Ausschreibungen für zusätzliche Gaskraftwerke mit einer Leistung von 10 Gigawatt, die bis 2031 ans Netz gehen sollen, was ungefähr 25 neuen Kraftwerken entspräche. 20 Milliarden Euro sind für diese neuen Gaskraftwerke vorgesehen. Reiche würde die Klimaneutralität von Deutschland sowieso am liebsten von 2045 auf 2050 verschieben. Ja, um 5 Jahre nach hinten verschieben. Wo ist meine Selbstmordweste? Es wird höchste Zeit. Die Scheiße liest sich, als hätte das jemand mit einem schweren Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom geschrieben. Bereits in den ersten paar Absätzen springen wir vom Klimawandel zur Energiewirtschaft, zur künstlichen Intelligenz, zu deren minderer Qualität, zum Cloud-Computing, zu Trinkwassermangel, zu sozialer Entfremdung und schließlich zu staatlicher Überwachung. Ich kann schon verstehen, wieso manch einer das bloß für fingiert hält. Erinnert einen schon ein bisschen an die Staffel Dexter, in welcher dieser als Ablenkungsmanöver ein Pseudomanifest bestehend aus dem Internet entnommenen Versatzstücken zusammenkopiert hat. Da sich der Gesamtinhalt hier noch in einen greifbaren Rahmen fassen lässt, vermute ich zwar nicht, dass es tatsächlich bloß ein Blender ist, aber Mann, lernt heute in der Schule keiner mehr, wie man einen Aufsatz schreibt, fragt man sich. Dabei darf man das technische Niveau der Leute, die da eine Kabelbrücke angezündet haben, ja keineswegs unterschätzen. Die Kompetenz, mit der das Unternehmen praktisch durchgeführt wurde und das Vokabular zur Beschreibung der Tat lassen einen schon vermuten, dass die da einen Elektriker oder vielleicht einen Bauingenieur oder sowas in den eigenen Reihen haben. Könnte natürlich auch bloß ein verständiger Laie nach ausgiebiger Internetrecherche und Live-Besichtigung an solche Infos gelangen. Aber wie dem auch sei, gänzlich inkompetent sind diese Leute nicht. Also nehmen wir es ihnen fürs erste Mal nicht zu übel, dass sie besser zündeln, als auf den Punkt kommen können, und lesen noch ein bisschen weiter. China als kommunistische, rassistische und patriarchale Diktatur kann mit den seltenen Erden Länder erpressen, die nicht auf Linie sind und so nach und nach Länder, Kulturen, politische Systeme in den Konkon der neuen diktatorischen Weltmacht einweben. Über 85% der weltweit raffinierten seltenen Erden kommen aus China. Und es sind die Reichen, die ein Problem sind. Es sind die Superreichen, die die Welt in Brand setzen. In Ost, in West, in Süd und in Nord. 60% der Investitionen der Superreichen gehen weltweit in die Investitionen von Gas und Erdöl. Und um die 300 Superreiche emittieren mehr CO2 wie die 110 ärmsten Länder der Welt. Diese Verbrecher wissen darum, es ist ihnen egal. Ihre Gier nach noch mehr Reichtum und Macht setzt den Maßstab, dem alle folgen. Sie bereiten ihre eigene Rettung auf abgeschottete Inseln oder in den Weltraum vor, wenn sie diese Erde verbrannt haben. Vor ein paar Jahren hätten wir über diese misogynen Spinner noch gelacht, aber sie meinen es todernst. Zuckerberg will mehr maskuline Energie. Musk produziert Kinder am Fließband, damit sein Clan überlebt. Ja, als Deutschlehrer würde ich hier nun am Rand die Frage vermerken, ob denn ein Anschlag auf die chinesische Botschaft oder die Konzernzentrale von ExxonMobil, SpaceX oder Meta vorgenommen wurde.
Nein, denn erübrigt sich hier einiges. Und sicher, man kann, wie Onkel Ted, auf ein System verweisen, auf einen allgemeinen Trend, aber dann muss man den Zusammenhängen mehr Aufmerksamkeit widmen als den Beispielen. Weiter geht's. Von den Verursachern löst niemand das Problem und schon gar nicht wird das Grundproblem regional gelöst. Im Gegenteil, alle Welt rüstet auf zur letzten großen Schlacht um Rohstoffe, Wasser, Nahrung und Zugang zu strategisch wichtigen Regionen, um den Exitus der eigenen Machtsphäre möglichst zu verhindern oder wenigstens hinauszuzögern. Damit der Bevölkerung noch so lange wie möglich das Angebot der Teilhabe unterbreitet werden kann. Damit wir im globalen Norden, eingesponnen in einer Welt des Konsums und einer imperialen Lebensweise, mitwirken und die Macht mit ihren zunehmend autoritären Konzepten bestätigen. Denn es geht nicht mehr um Freiheit für alle, es geht nur noch um Sicherheit für einige. Das Sicherheitsversprechen ist ein exklusives Recht derer, die es für sich durchsetzen können. Unsere imperiale Lebensweise lassen wir die Verlierer bezahlen, diejenigen, die zu schwach sind, sich gegen uns zu wehren. Nun, das kommt am Ende dabei heraus, Kinder, wenn man Leute reden lässt. Wenn sich Narrative über Jahre und Jahrzehnte hinweg letztlich ohne essentielle Auseinandersetzung mit Andersdenkenden weiterentwickeln können. Wir müssen ja davon ausgehen, dass dieses Manifest hier neben seiner rechtfertigenden auch eine werbende Funktion ausüben soll. Selbst wenn es die Russen geschrieben hätten, müsste man ja von dieser Intention auf jeden Fall ausgehen. Aber Progressive dieser Art und Prägung sind es eben nicht mehr gewohnt, Leute wirklich inhaltlich von irgendetwas zu überzeugen. Die Schlagwort- und Themenflut, derer wir hier Zeuge werden, ist genau jene moralisierende Walze, unter welcher in einem sonst streng kuratierten Gesprächsumfeld jedermann begraben wird, der sich auf ein Gespräch mit Progressiven einlässt. In einer Talkshow etwa wird ja niemand überzeugt, da wird ein Frame gehalten. Und ungefähr so operiert auch dieses Manifest. Wild durch die Themen springend wird von den Autoren letztlich vorausgesetzt, dass der Leser dieses Sammelsurium für tatsächliche Argumentation hält, anstatt bloß für die Aufzählung vage zusammenhängender Problemfelder. Es steht viel Händering im Raum, viel rechtschaffend indigniertes Tüdelü, aber wenig nüchterne Analyse. Erinnern wir uns im Kontrast dazu noch einmal an Kaczynskis Industrial Society and its Future zurück. Lange Absätze, die erst die psychologische Konstitution der gegenwärtigen Menschheit beschreiben, diese anschließend auf die Beschaffenheit des technologisch-industriellen Systems zurückführen und schließlich die Konklusion dieser Analyse ziehen, den Sturz besagten Systems und wie er möglicherweise herbeizuführen ist. Ich gehe davon aus, dass der Unabomber viele Einzelansichten des vorliegenden Manifestes ungefähr geteilt hätte, und dennoch liest seine Abhandlung sich eben nicht bloß wie eine Ansammlung von Überschriften aus dem Spiegel oder der Zeit. Ganz unabhängig vom eigentlichen Thema des heutigen Tages ist es, denke ich, erwähnenswert, auf ein Video zu verweisen, welches mir neulich unter die Augen kam, in welchem eine an Gegenwartsliteratur interessierte Frau sich über eben jenes Phänomen beschwert hat, welches auch die Grundlage für die Argumentationsweise in diesem Manifest bildet. Der überwältigende Mehrteil der heute veröffentlichten sogenannten höheren Literatur entstammt der Feder von Menschen einer sehr, sehr eng begrenzten Blase von akademisch verorteten Progressiven. Das Weltbild in dieser Blase stellt im Wesentlichen einen Package-Deal dar. Das heißt, eine Ansicht zu einem bestimmten Thema korreliert mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit mit Ansichten zu vielen weiteren aktuellen Themen. Abtreibung, Klimawandel, Migration und so weiter. Die daraus resultierende extreme inhaltliche Enge des Weltbildes führt im Umkehrschluss dazu, dass diese Autoren es völlig verlernt haben, Dinge inhaltlich zu diskutieren oder von sich zu überzeugen und stattdessen ihre Weltsicht nicht nur als richtige, sondern als einzig denkbar richtige präsentieren, die von allen Sympathieträgern ihrer Romane geteilt werden müssen. Genau das merken wir auch hier. Dieses Manifest entspringt dem Geist von Leuten, die ihre Gegner nur als Strohmänner und Karikaturen kennen. Gerade als Vereinigung von Guerilleros ist es aber wichtig, präzise zu sein und realistisch und logisch dicht, jedenfalls wenn der Terrorismus nicht nur extravagantes Abenteuer bleiben soll. Mit dieser ultrabreiten Auffächerung, die ludistische, progressive und antikoloniale Anliegen zusammenfügt, ist es kaum noch möglich, sinnvolle Prioritäten zu setzen. Wie gesagt, war das bei Kaczynski ganz anders. Alle politischen, gerade alle linken Befindlichkeiten treten da in ihrer Wichtigkeit deutlich hinter der Kritik am industriellen System zurück. Man hätte Onkel Ted in heutiger Zeit auch nicht das Trugbild des bösen imperialen Nordens gegen den armen, ausgebeuteten Süden präsentieren können. Der Mann hätte einfach eine leicht einsehbare Tabelle konsultiert und wäre zu dem Schluss gekommen, dass die Schwellenländer eben keine romantischen, mit Tippis bebauten Weiten oder von Kolonialherren bewachte Arbeitslager sind, sondern mehr oder minder große Konsummüllhalden, deren Energieverbrauch pro Kopf vielleicht halb oder ein Drittel so groß ist wie in Westeuropa, dafür aber mit 10 oder 20 Mal mehr sonstiger per Kapita Umweltverschmutzung, welcher vom weißen Mann tatsächlich weder befohlen noch gewünscht worden ist. Die grüne Revolution, die sogenannte, die der erneuerbaren Energien und Elektroautos, ist Kind genau desselben Geistes und auch genau an diesem gescheitert. Eine ganze Nation umzustellen von fossilen auf regenerative Energiequellen jenseits des simplen Outsourcens unschöner Industrieprozesse wäre, wenn es überhaupt durchführbar ist, allein vom Volumen der zu verrichtenden Arbeit, vom technischen Anspruch ganz zu schweigen, eines der größten Ingenieursprojekte der Menschheitsgeschichte. So wurde es aber nie behandelt. Es wurden nie 20% der arbeitsfähigen Bevölkerung und die Hälfte des Bundeshaushalts dafür abgestellt. Man hat sich darauf beschränkt, die moralische Notwendigkeit der Maßnahmen zu betonen und dann einfach irgendwie gemacht. Hier ein bisschen Förderung, da ein wenig Ausbau und Gesetz, bis das Ganze an seine natürlichen physischen und ökonomischen Grenzen geraten ist. Und da stehen wir nun. Ärmer als zuvor und dennoch ohne Energiewende. Reicher tatsächlich nur an politischen Ausflüchten und Hinhaltegelaber. Die Vulkangruppe analysiert wenigstens diesen Zustand korrekt als halbherzige Augenwischerei, offenbart dann aber in ihrem eigenen Denken letztlich dieselbe argumentative Struktur, denselben Mangel an Rigorosität. Die moderne Welt ist nur sehr schwer zu ändern. Und wir sollten unsere Theorien nicht unserem Wunsch anpassen, dass dies anders sei, oder unserer emotionalen Fahrigkeit, die gleich die ganze Welt von jeder Art Übel und vermeintlicher Ungerechtigkeit befreien will. Weiter schreiben die Vulkanisten: Wir sehen die Bewusstlosen, die sich für schlau halten und den Klimawandel für Fake News, die Empathie für Wokeness halten und die nur ihren eigenen Vorteil im Kopf haben, ohne zu erkennen, wie die Dinge, die sie umgeben, miteinander zusammenhängen. Tja, ihr könntet die Zusammenhänge erklären, anstatt sie bloß oberflächlich vorauszusetzen, aber ich fürchte, der Prozess der Erklärung würde einige unangenehme Folgerungen evozieren. Wir sehen hinter dieser sich verbreitenden Abwehr von Fakten ein System derer, die in die Zerstörung der Erde investieren. Es sind die gleichen, die die Macht über die Tech-Konzerne in den Händen halten, die ihnen erlaubt, eine Spezies Mensch zu züchten, die Beifall klatscht, wenn Menschen ertrinken, verdursten, verhungern oder anderweitig krepieren im Versuch, Europa zu erreichen oder die USA. Diese manipulierten WohlstandschauvinistInnen und ParteianhängerInnen sekundieren Trump, Modi, Milley, Netanyahu, Merz, Weidel, Putin, Höcke, Orban, Vance, Xi und wie sie alle heißen, bei der Verteidigung der Freiheit. Der Freiheit, darüber zu entscheiden, wer sterben muss und wer nicht. Wer den Zugang zu Reichtum erhält und wer nicht. Dabei hat jeder auf der Flucht gestorbene Flüchtling seine Entsprechung hier in einer tiefen Depression. Jeder Verhungerte macht uns hier fetter und kranker. Wenn nur in jedem Land ein kleiner Teil der Bevölkerung sagt, jetzt reicht es, nicht mehr mit uns, nicht in meinem Namen, auf unsere Kosten darf kein Mensch mehr sterben. Wenn wir uns weigern zu funktionieren und mitzuspielen, wenn wir Sand im Getriebe einer Maschine werden, die wir bisher selbst mitfüttern, dann kommt etwas in Bewegung, dann können wir die Kraft entwickeln, die Ursachen ein für allemal zu stoppen. Ja, also neben der abermaligen endlosen Auflistung von Namen und damit Vorwürfen und dem Verhältnis dazu mal wieder dünnen Erklärung sehen wir schnell, wieso Onkel Ted bis heute so gewichtig erscheint und diese Leute nicht. Wie gesagt, der Anschlag auf die Kabelbrücke samt Stromausfall war im Januar. Fühlt sich dieses Video hier noch sonderlich aktuell an? Selbst ich als Ersteller empfinde das nicht so und das ist kein halbes Jahr her. Onkel Ted hat seine Sachen vor 30 Jahren geschrieben und die Lektüre fühlt sich dennoch immer noch aktuell an. Was die Mitglieder der Vulkangruppe da anstreben, ist ja offenkundig eine Deindustrialisierung, eine enorme Kontraktion des industriellen Systems. Eine solche aber, da war sich Kaczynski aus naheliegenden Gründen sicher, würde notwendigerweise den Tod von Milliarden von Menschen bedeuten, da solche Massen eben nur mit den Hilfsmitteln einer technologisierten Gesellschaft am Leben erhalten werden können. In seinen Augen stellte dies einen harten, aber notwendigen Handel dar, um die Freiheit und Selbstständigkeit der Menschen zurückzuerobern. Wie naiv und lapidar dagegen die Pläne der Kabelzünder wirken. Auf unsere Kosten darf kein Mensch mehr sterben. Als ob sich die guten Gefühle und die guten Dinge stets in einer solch simplen Weise zueinander gesellen würden. Die ganze Welt und alles in ihr soll sich ändern, aber nur so lange, bis einer weint. Dann ist Spielstopp. Auch dies wurde in dem angesprochenen Video über kontemporäre Literatur interessanterweise angemerkt. Das Bedürfnis der Autoren, durch ihr Schrifttum und ihre literarischen Statements als gute Menschen wahrgenommen zu werden, übersteigt jeden Drang in ihnen im Hinblick auf ihre Weltbilder konsistent und folgerichtig zu bleiben. Das Virtue Signaling ist eben eine sehr reale Sache. Des Weiteren ist das dann natürlich auch eine seltsame Liste von Namen, welche mit dem Narrativ Freiheit in Verbindung gebracht wird. Auch hier begegnet uns wieder diese inhaltliche Oberflächlichkeit. Das Freiheitskonzept benutzen neokonservative amerikanische Kreise und ihre direkten Verbündeten und Nacheiferer, um ihre eigenen Machenschaften zu narrativieren. Sicher auch noch die Libertären. Aber Putin, Orban und Xi Jinping? Ist deren Werbungsplattform denn Freiheit? Was diese Leute, die alle unter Evil Incorporated subsumiert werden, die meisten wenigstens noch am ehesten gemeinsam haben, ist, dass sie nationale Interessenpolitik vertreten oder von Linken als solche Vertreter wahrgenommen werden. Weil Klimafragen den wirtschaftlichen Interessen dieser Länder, letztlich aller Länder, im Wege stehen, wird ihre inhaltliche Bedeutsamkeit von solchen Personen manchmal in Frage gestellt. Sowas passiert tatsächlich. Aber wie gesagt, machen sich die Autoren dieser Zeilen hier genau derselben Taktik schuldig. Weil ein realistischer Politiker weiß, dass er seine Wirtschaft nicht klimaneutral gestalten kann, ohne Massenmord oder wenigstens Pauperisation der eigenen Bevölkerung zu betreiben, verdrängt er bei Zeiten Umweltfragen. Weil die Verfasser dieses Manifestes aber andersrum nicht wahrhaben wollen, dass diese Verarmung und dieses Sterben Folge einer klimaneutralen Politik wären, verdrängen sie ihrerseits diesen Aspekt. Die tatsächliche Antwort liegt aus meiner Sicht zwischen diesen beiden Copes. Mag sehr gut sein, dass das derzeitige Maß an Industrialisierung mit dieser Weltbevölkerungszahl nicht aufrechtzuerhalten ist und sich selbst die Basis raubt. Aber es steht nun mal kein technischer Ausweg zur Verfügung, also bleibt aus politischer Sicht nichts anderes übrig, als grimmig mitten in den Sturm hineinzusteuern und zu schauen, dass man irgendwie für sich selbst das Beste rausholt. In unserer beschissenen Hosenscheißergesellschaft kann das nur niemand vor einem Mikrofon zugeben, aus Angst, danach, keine Ahnung, zu cool und basiert daherzukommen oder so. Weiter im Manifest. Doch wir brauchen eine internationale der Verweigerung eines Fortschritts, der nur auf Zerstörung, Mord und Raub basiert. Die Aussage impliziert, es gäbe noch einen anderen Fortschritt. Welchen? Wir rufen verzweifelt, wütend und entschlossen zugleich und schließen uns den Aufrufen anderer an. Sabotiert die fossile Infrastruktur, die Stromnetze, den Raubbau an der Erde, die Serverzentren, die Chipindustrie und deren Zuliefererbetriebe. Zerstört die Voraussetzungen für die Automobilwirtschaft und die Rüstungsindustrie. Für den Flugverkehr, die Villen, die Yachten, die Spaceships und die Golfplätze. Zerstört die Polizeizentralen, die der Garant für die patriarchalen Eigentumsverhältnisse sind. Denn die Erde gehört sich selbst und allen Lebewesen und nicht den Menschen bzw. den Männern allein und nicht den Reichsten unter ihnen. Hier erneut. Alles ist Rausch der guten Gefühle, alles ist Ziel, denn alles ist Gefühl und nichts ist Plan. Mir ist schon klar, dass das ein plakativer Aufruf sein soll. Mal wieder. Aber aus rein revolutionärer Theorie gesprochen, ist diese Handlungsanweisung einfach ein völlig uneinheitliches Wirrwarr. Worum geht es denn überhaupt? Um möglichst symbolische Ziele zu Propagandazwecken? Da käme eine Yacht vielleicht in Frage. Oder um die gezielte Unterminierung des wirtschaftlichen Betriebes? Da böten sich eher die Stromnetze an. Golfplätze halte ich generell immer für ein beschissenes Ziel. Aber gut. Es wirkt halt wieder so, als wäre die revolutionäre Theorie der Zündler genauso angelegt wie ihre Überzeugungsarbeit. Weil Spaceships Elon Musk gehören und der böse ist und weil Donald Trump golfen geht und ebenso böse ist und nicht zuletzt, weil die Rüstungsindustrie böse ist, müssen all diese Dinge kaputt gekloppt werden. Und deshalb empfehlen wir den ganzen Bums nebeneinander als legitime Ziele in unserem verdammten Revolutionsmanifest. Freunde, ich sage es euch als böser Rechter, der Mangel an Kohärenz in euren Ausführungen hier ist der Grund, warum es auf der Straße draußen nicht mal die Chance für eine Revolution dieser Natur gibt. Das ist auch der Grund, warum ich es eigentlich nicht für Russenpropaganda halte. Hätte der FSB das geschrieben, vermute ich, hätten die sich auf ein sinnvolleres Kompendium an Zielen geeinigt als Golfplätze und Villen in Grunewald. Und um eventuelle Kritik an meiner eigenen Kritik vorwegzunehmen, es geht nicht darum, bei einer terroristischen Aktion immer alles ganz genau im Voraus geplant zu haben, immer genau Bescheid zu wissen, das optimale Ziel auszusuchen und gar keine Fehler zu begehen. Aber der Unterschied zwischen einem Gaskraftwerk und einem Golfplatz sind nun schon ganz erheblich in Bezug auf so ziemlich jeden relevanten Parameter. Und dass die Leutchen das hier in eine direkte Beziehung zueinander setzen, das verrät uns manches über sie. Und ich habe auch noch eine inhaltliche Anmerkung zu machen, die mit revolutionären Bestrebungen nichts zu tun hat. Doch ist es schon interessant, wie anthropozentrisch die Verfasser in ihrem Anti-Anthropozentrismus bleiben. Die Erde gehört sich selbst und allen Lebewesen und nicht den Menschen bzw. den Männern, schreiben sie. Ja, aber die Erde und die Lebewesen auf ihr erfreuen sich an der Klimaerwärmung. Sicher, viele Spezies nicht, aber andere sehr wohl. Die ganze Geschichte der Erde ist ja zu erheblichen Teilen die Geschichte von biologischem Leben, welches das Klima verändert, bis andere am Drücker sind. Das allererste Massenaussterben, welches sich bereits vor Milliarden Jahren zugetragen hat und heute als Great Oxidation Event bekannt ist, trug sich zu, als die sauerstoffproduzierenden Mikroorganismen der Weltmeere das gesamte im Wasser und an der Erdoberfläche befindliche Eisen oxidiert hatten und freier Sauerstoff in die Atmosphäre ausströmen konnte, welcher zu einer starken Abkühlung und zum Tod eines Großteils eben jener sauerstoffproduzierenden Mikroorganismen geführt hat. Gehörte die Welt damals nicht den Bakterien oder gehörte sie nicht jenen Organismen, die danach kamen und den Atmosphärensauerstoff verwerten konnten? Aus Perspektive der Evolution ist die Vulkangruppensichtweise auf Natur- und Umweltschutz völlig absurd. Jede Veränderung der Verhältnisse begünstigt bloß gewisse Lebewesen auf Kosten anderer und jede Nichtveränderung andersherum ebenso. Man möchte fast meinen, als ob fundamentale Ungleichheit und ein Leben auf Kosten anderer Grundbedingungen allen Lebens sind und linke Philosophie damit am Ende bloß das große Nichts anstrebt. Aber das führt vielleicht ein bisschen weit. Wenn Sie wenigstens mit diesem Moralisieren aufhören und die Eisbären den Schwefelsäurebakterien vorziehen könnten, weil die Eisbären nun mal weiß und flauschig sind und die Schwefelsäurebakterien nicht, hätte man ja gleich viel weniger Blut im Auge, wie der gute Doktor es einst formulierte. Sie schreiben weiter. Wir sagen es nochmal, wir haben Ideen, aber keine abschließenden Antworten über den Weg, aber über das Ziel, ja, was du nicht sagst. Jeder Beitrag zählt, aber alles in Reichweite unserer Möglichkeiten zu versuchen, dieser imperialen Lebensweise ein Ende zu setzen, das kann nicht falsch sein. Der Fortschritt der Zerstörung ist menschengemacht, durch uns kann er auch gestoppt werden. In den Schritten des Widerstandes, in den Echos unterschiedlichster Sprachen und Kulturen, in dem, was andere an uns aussenden, werden wir uns finden und erkennen. Es geht um die Erde, es geht um das Leben. Es geht gegen unreife, dumme Männer an den Hebeln der Macht, die sich aufführen, als betätigten sie einen Spielzeugbagger. Für Frustration bezüglich des Widerstandes gegen den menschengemachten Klimawandel und der wachsenden Zahl von Leugnern dieses Wandels besteht keine Zeit. Aus den Niederlagen müssen wir lernen, und zwar nicht, indem wir in die Parteien gehen oder privatisieren oder uns im Kollaps einrichten, sondern indem wir Fakten setzen. Das Ausschalten eines Gaskraftwerkes ist einer dieser Fakten. Es können aber auch Land-, Platz- und Waldbesetzungen, Zerstörung von Golfplätzen, Golfplätze haben sie gefressen, und Flughäfen der Reichen sein, aber Finger weg von den Flughäfen der Armen. Die Fantasie ist gefordert und unsere Entschlossenheit. Switch off für die Gier nach Energie, switch off für die digitale Verwaltung des Lebens, switch off für den Fortschritt der Zerstörung. Nun könnte man ja, wie gesagt, argumentieren, dass die Leute hier zwar nicht die allerbesten Theoretiker sind, aber das mit der Praxis des Kabelbranders ja schon ganz gut hinbekommen haben. Und das wäre auch so, wenn nicht auch diesem Aspekt ihres Planes wieder eine absolut groteske Argumentationskette zugrunde läge. Sie schreiben dann zur konkreten Aktion Folgendes. Das Energieunternehmen wird auf dem freien Markt Strom in Echtzeit kaufen müssen, um die Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, die sie mit der Auslieferung des Stromes eingegangen sind, sobald der Ausfall der Lieferung bemerkt wird. Wir gehen nicht davon aus, dass wir dadurch 100.000 Haushalte vom Netz abgetrennt haben, sondern dass wir diese nur vom Netz des Gaskraftwerkes abgetrennt haben. Das mehrfach gesicherte Energienetz wird über andere Wege der Energieleitung in die Haushalte in kürzester Zeit wieder über das weit verzweigte Stromnetz anschließen. Der kurzfristige Kauf von Energie zu den marktüblichen Preisen ist möglicherweise teurer als zu dem Zeitpunkt, als das Energieunternehmen den Strom an der Leipziger Strombörse EEX gekauft hat. Um nicht hohe Vertragsstrafen an die einzelnen Energieabnehmer zu zahlen, bleibt ihnen kein anderer Weg. Wir haben über 210.000 Volt Leitungen kurzgeschlossen und die Fernwärmerohre nicht in den Anschlag einbezogen, aber wir können Auswirkungen auf die Fernwärme nicht ausschließen. Also ich fasse das mal zusammen. Das Ziel war es nicht, die Bevölkerung vom Strom- oder Fernwärmenetz zu trennen, das machen sie in diesem und auch in anderen Manifesten immer wieder klar, sondern dem Energieunternehmen zu schaden. Aber aus dieser Perspektive ist ihr Vorhaben ja grandios gescheitert und selbst wenn das nicht beabsichtigt war, so muss doch jedem Dulli klar sein, dass die wahrgenommenen Kosten der Aktion, und darum geht es bei Terrorismus ja stets, um die Wahrnehmung, für die einfache Bevölkerung endlos viel höher ausfallen als für irgendein Gaskraftwerk und dessen Muttergesellschaft. Was hier mal wieder stattfindet, ist eine komplette Fehlbewertung der managerialen Gegenwart. Den Managern dieses Kraftwerkes ist es im Großen und Ganzen doch völlig egal, ob die eine Woche lang ein paar schlechtere Zahlen schreiben. Selbst wenn das ganze Ding pleite machte, was natürlich nicht passiert, aber selbst wenn, dann wird die ausgefallene Kapazität eben von anderen Unternehmen mit den gleichen Anzugträgern an der Spitze ersetzt. In der Kälte sitzen und keinen Strom haben ist hingegen reale Lebensqualitätseinschränkung. Den Aktionären einen Dip im Aktienkurs zu vermitteln, viel weniger. Und nochmals sei gesagt, damit will ich nicht, wie es üblicherweise getan wird, die Zünder als die Bösen, Rücksichtslosen und die Bevölkerung als die armen, unschuldigen Opfer darstellen. Wer hier arm und geknechtet und wer die wahren Faschisten sind, interessiert mich überhaupt nicht. Aber wir kommen ja nicht darum herum, zu konstatieren, dass die RAF etwa deutlich mehr Angst und Verunsicherung auf Seiten der Mächtigen in Proportion zum zivilen Kollateralschaden erzeugt hat, als diese Leute hier. Und das hatte einen Grund, und anderem den, dass trotz all des praktischen und lebensumstandsbedingten Chaos bei den anarchistischen Gewalttätern schon noch eine viel konkretere theoretische Linie zu erkennen war, welche sich in erster Linie auf Lenin, vor allem aber auf das Vorbild Mao bezog. Weiter im Text. Für Giffey entspricht der Ausbau des Stromnetzes der rasanten Digitalisierung des Alltages, als handle es sich um eine Naturgewalt, die über uns hereinbricht. Als entscheiden nicht die Tech-Konzerne und die Tech-Faschisten über die Durchsetzung von KI, welche den weltweiten Stromverbrauch laut Bundeswirtschaftsministerium bis 2030 verdoppeln wird. Als entscheiden nicht Politiker und Wirtschaftsliberale darüber selbst, wenn in den BVG-Bussen kein Bargeldzahlen mehr möglich ist und Menschen zu digitaler Bezahlung gezwungen werden, deren Tracking damit auch gleich gewährleistet ist, in einer renitenten Stadt, in der es eine Tradition militanter Bewegungen gibt, die es zu kontrollieren gilt. Als entscheidet nicht die Politik, wenn sie der Polizei und den Geheimdiensten die Überwachungssoftware Palantir in die Hand gibt, deren treibende Kraft ein Faschist aus den USA ist und dessen Software ein digitales Netz zur Überwachung der Menschen vorsieht. Die Vision ist klar. Smart City. Stromnetz Berlin spricht es aus. Berlin befindet sich auf dem Weg, eine der führenden Smart City Metropolen zu werden. In allen Bereichen des städtischen Lebens hat dieser Transformationsprozess bereits begonnen. Und intelligente Infrastrukturen und besonders das Smart Grid, intelligentes Stromnetz, werden das Fundament bilden. Als vernetztes Betriebssystem wird es zum Rückgrat und Katalysator der Energiewende. Abgesehen davon, dass wir den Begriff Energiewende für Augenwischerei halten und ersetzen würden mit technologischer Angriff auf mitmenschliche Verhältnisse, stimmen wir überein. Die konkreten Angriffe auf den Technologiepark Adlershof, auf Teslas Gigafactory, auf die Infrastruktur des Vattenfall-Steinkohlekraftwerkes Reuter und auf den Knotenpunkt von Vodafone in Adlershof sind Referenzpunkte unserer Aktion, sowie die vielen militanten Aktionen, die Akzente gegen die Zerstörung unserer Erde setzen. Auch wenn diese Sabotageakte hohe finanzielle Einbußen verursachen, können sie als einzelne Aktion keine politische Richtungsänderung erzwingen. Aber sie weisen einen Weg und eine Richtung auf, die wir allen Metropolen nahelegen. Legt die Infrastrukturen lahm, die dem technologischen Angriff dienen und der Zerstörung der Erde Vorschub leisten. Der Konsens über Teilhabe am Projekt einer imperialen Lebensweise ist aufkündbar. Eine soziale Massenbewegung gegen die weltweite Zerstörung der Lebensgrundlagen und gegen alle Kriege und Ressourcenplünderungen geht mit der Fähigkeit zur Sabotage der Stromnetze und der Energieadern einher. Ja, und genau das ist zu bezweifeln. Man fragt sich nach dem Lesen dieses Manifestes ja nach wie vor, auf welche Gesellschaft die Damen und Herren Revolutionäre eigentlich hinaus wollen. Da sie es nicht erwähnen, gehe ich davon aus, dass sie das technologische System nicht prinzipiell überwinden wollen. Es geht ja scheinbar doch um eine politische Richtungsänderung und nicht vollkommen um Back to Monkey. Diesen vagen Plänen entgegen steht freilich die leicht berechenbare Tatsache, dass es keine politische Maßnahme gibt, welche das industrielle System und damit auch das Nahrungsversorgungs- und Gesundheitssystem aufrechterhalten und gleichzeitig das Maß an industrieller Aktivität entscheidend reduzieren kann. Selbst wenn alle Welt nur noch die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen würde, dann reduzierte sich der Energieverbrauch durch Personentransport um etwa 80%. Weil ein Handwerker aber schlecht den Bus nehmen kann und LKWs LKWs bleiben, wohl eher um die Hälfte. Und was ist mit Heizen? Der größte Posten des Primärenergieverbrauchs in Deutschland wird durch Wärmeerzeugung verursacht, nicht durch Strom oder Transport. Selbst wenn man alle Ratschläge und Maßgaben befolgte, sich einschränkte und auf minimalem Niveau lebte, könnte der Primärenergieverbrauch in Deutschland nicht mal um eine Größenordnung gesenkt werden. Selbst ihn bloß um die Hälfte zu senken, wäre ein großes Wunder. Aber das hieße, weltenergetisch den Uhrzeiger bloß 20 Jahre zurückzudrehen, was kaum ausreicht, um das grundlegende Szenario zu ändern. Was ist die Ideologie hinter diesem Manifest also mehr als ein Protest gegen die Realität? Die jüngste Veröffentlichung der Vulkangruppe ist hier zu Ende, aber ich habe noch ein paar besonders amüsante Stellen aus den anderen Schriftstücken zusammengetragen. Lesen wir da noch kurz rein. Wir begreifen unsere Praxis auch als Lehre aus den Erfahrungen des deutschen Faschismus. Ja, ja. Man wollte verhindern, dass das Gas aus den Kraftwerken irgendwann nochmal zweckentfremdet wird, nehme ich an. Wir erkennen eine wachsende Bereitschaft, sich fortschrittsgläubig lenken und fremdbestimmen zu lassen. Wir erleben die willigen Helfer, wir spüren die grausame soziale Kälte, wir erahnen den Vernichtungswillen. Er könnte eines Tages viele treffen. Den dysfunktionalen Rentner, die Kranke, den Geflüchteten, die ArbeitsverweigerInnen, die Gebärunwillige. Denn das ist der Charakter und das Ausmaß der Möglichkeiten der digitalen Revolution. Nein, nicht den Arbeitsverweigerer und die Gebärunwillige. Auf ihn ist unsere Gesellschaft doch gebaut. Wir stehen dabei solidarisch im Abseits, natürlich. Wir machen diese risikoreiche Aktion nicht, um breite Zustimmung zu erringen. Dazu sind die Auseinandersetzungen im konterrevolutionären Sinne zu sehr zu unseren Ungunsten polarisiert. Wir wissen um die Zustimmung eines Teils der Gesellschaft. Wir stehen an der Seite derer, die nicht bereit sind, der Zerstörung historisch und schmerzvoll erkämpfter Menschenrechte zuzusehen. Wir stehen an der Seite der Geflüchteten, an den Grenzen und in den Lagern. Wir stehen an der Seite derer, die die Instrumentalisierung der Pandemie und der Ängste erkennen und gegensteuern. Wir stehen an der Seite derer, die der wachsenden Überwachung beunruhigt gegenüberstehen. Die eine Krise löst nicht nur die nächste ab, sondern bringt Themen zum Verschwinden. Die Klimakrise verschwindet hinter Corona. Verschwunden auch die Kriege und deren Folgen. Und die Gründe für die Kriege sowieso. Ungeklärt ist, wo die 10.000 Menschen hingekommen sind, die an der Grenze zwischen Türkei und Griechenland festsaßen. Ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass die irgendwo in Deutschland im Warmen sitzen und sich ins Fäustchen lachen. Aber egal. Unbestraft bleibt die EU, die diese Grenzen immer mehr in Todesstreifen verwandelt. Unbeobachtet bleiben auch die Vorbereitungen von Pogromen in Ungarn gegen Roma und Sinti durch Orban und die Rechten. Ohne Reaktion bleibt die Nutzung des Virus für die Etablierung autoritärer Regierungen gegen die Verfassung. Wie in Polen. Aber nicht wie in Deutschland? Naja. Oder den Machterhalt des korrupten israelischen Präsidenten. Oder für die Festigung der Macht von Putin. Ja, Putin darf nicht fehlen. Die Grundstückspreise in der Gegend der neuen Tesla-Fabrik steigen bereits jetzt. Die aus Berlin bekannte Gentrifizierung wird den Raum um Erkner mit zu erwartenden 35.000 ZuzüglerInnen erfassen. Dies geht auf Kosten finanziell schwach aufgestellter Haushalte und wird zur starken Vertreibung der Bevölkerung aus der Region führen. Entsprechend groß ist die Verunsicherung und Wut. Auch konkret vor Ort ist Tesla eine Katastrophe. Neben der Abholzung der Waldfläche für den Bau der Fabrik und der massiven Zunahme des lokalen und überregionalen Verkehrs wird der hohe Wasserverbrauch die ökologisch schwerwiegendste Folge für die Region sein. Der Vorstand des Wasserverbandes Strausberg-Arkner warnt sogar vor Trinkwasserknappheit. Für den Erstbetrieb prognostizierte Tesla den Verbrauch von 3,3 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr. Für Männer wie ihn, gemeint ist Musk, ist das Schimpfwort noch nicht erfunden, das sie treffend in ihrer Arroganz, Menschenverachtung und antisozialen Gier nach Macht und Anerkennung beschreiben könnte. Er macht aus seinem Chauvinismus keinen Hehl. Seine Propagandaplattform X ist das Mittel zum Zweck. Hier versammelt er AnhängerInnen einer imperialen Lebensweise. Hier vergewissern sich die AntisemitInnen, Antifeministen, autoritäre ChauvinistInnen, FaschistInnen und AnhängerInnen des Hass gegen Fremde. Hier organisieren sie sich mit ihrer elitären Sichtweise auf die Welt und als Herrenmenschen. Hier treffen die Arier der AfD ihresgleichen. Ja, Kind, wer sich auf Twitter heute noch nicht als elitärer Herrenmensch organisiert hat. An dieser Stelle begegnet uns auch mal wieder ein Grundpfeiler linker politischer Strategie. Seinem Gefühl nach macht der Rechte lieber, aber er beschwert sich nicht gern lang und ausgiebig. Selbst wenn ihm Schlimmes angetan wird, dann übt er lieber Rache und stillt seine Blutdurst, als sich ewig zu bemitleiden. Und wenn das bei manchen Rechten manchmal anders ist, dann eher, weil es mehr Liberale als Rechte sind. Die Linken ihrerseits sind da anders. Sie haben eine asymmetrische Lamoyanz-Strategie entwickelt. Egal, was ihre Gegner machen, sobald sie nur irgendwie in der Welt handeln, wird ein Grund konstruiert und gefunden, wie und warum das irgendwem schadet. Und sei es nur irgendein theoretischer Wasserverbrauch, der am Ende ja nichts anderes ist als die Nutzung des Regens, der vom Himmel fällt. Handeln allein ist Sünde, denn irgendwer zieht immer den Kürzeren. Es sei denn, man hat die richtigen Motive, dann können auch mal 40.000 Leute im Dunkeln sitzen und darüber ist großzügig hinwegzusehen. Denn immerhin haben die Verursacher das ja nicht beabsichtigt. Elon Musk hat auch nicht beabsichtigt, die Gegend um seine Fabrik zu gentrifizieren, nehme ich an. Aber das ist egal. Er hat ohne linke Motive gehandelt. Also ist er schuldig. Ja, die Linken haben natürlich im Prinzip recht, wenn sie sagen, dass es eine logische Linie durch konsequente Intensivierung des Prinzips vom ethnischen Bewusstsein zum Vernichtungslager gibt. Allerdings sehen wir hier die logische Linie von linker Gerechtigkeitspropaganda zu Gulags, zum Wohle und zur Befreiung der Menschheit. Was ist nun noch zu sagen zum prinzipiellen Konzept der Vulkangruppe, also dem Angriff auf kritische Infrastruktur zum Zwecke der Systemdestabilisierung? Nun ja, wer sich an mein Video über die hohen Reibungsverluste und Fehlerquoten unserer komplexen Alltagswelt zurückerinnert, der wird nachvollziehen können, dass ich es grundsätzlich für plausibel halte, dass die moderne Welt mit konzentrierter Sabotage erheblich unter Druck gesetzt werden könnte. Eigentlich ist alles in unserer Gesellschaft darauf ausgelegt, diesen Angriffswinkel zu begünstigen. Die zu erwartenden Strafen sind in Proportion zum wirksam werdenden Schaden viel niedriger als bei menschlichen Zielen und fast die gesamte zivile Infrastruktur, von der Stromtrasse bis zum Solarmodul, sind im Wesentlichen unbewacht und aufgrund ihrer Allgegenwärtigkeit und Zugänglichkeit auch unbewachbar. Zudem leben wir bereits jetzt am Rande einer Wirtschaftskrise und generell am Rande der gerade noch zu handhabenden Komplexität, auch im Angesicht der sinkenden Qualität des hiesigen Humankapitals. Hinzu kommt durch die leichte Verfügbarkeit von Zielen eine enorm gesteigerte Möglichkeit zu dezentraler Organisation. Als man Schleier entführt hat, da musste vieles passen. Man konnte nicht einfach zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit anrücken, sondern musste seinen Wagen genau abpassen. Man benötigte genug Schützen, um die Leibwächter zu überwältigen und so fort. All das kann unmöglich von einem Einzelnen geplant und durchgeführt werden. Also bildet man Gruppen, aber dann schnappt die Polizei irgendwann ein und selbst wenn der nicht redet, kommt man auf Grundlage seiner Lebensumstände irgendwann doch zum Nächsten und dann zu allen anderen. Diese Probleme stellen sich bei Industriesabotage nicht in vergleichbarem Maße. Da reicht in endlosen Fällen ein einzelner Mann mit Seitenschneider und Benzinkanister. Die gesamte Organisation kann autonom durchgeführt werden. Wie sähe dieses Land also aus, wenn 800 Leute, 0,001% der Bevölkerung, sich unabhängig voneinander fürs Chaos stiften entscheiden würden? Man würde innerhalb von kurzer Zeit selbst mit den Konsequenzen in Berührung kommen, da bin ich sicher. Man würde sich noch wundern. Wäre ich also Mitglied der Vulkangruppe, so würde ich in meinem Manifest alles daran setzen, die Leute mit diesem Sachverhalt vertraut zu machen. Dazu gehört natürlich der Verzicht auf das Vandalisieren rein symbolischer Orte ohne industrielle Bedeutung, wie Golfplätze. Man kann sich natürlich aus Propagandazwecken für symbolträchtige Ziele entscheiden, aber Sinn und Ziel sollten meiner Ansicht nach dabei nicht so sehr verwässert werden wie bei den Vulkaniern. Das Problem ist, dass diese Leute sich nicht entscheiden können, wen sie mehr hassen, die bösen Reichen oder das industrielle System. In naiver Weise assoziieren sie Letzteres mit Ersteren, aber daraus spricht mir der Wunsch, dem Feind ein Gesicht zu geben und ihn in alte linke Rollenbilder hineinzupressen. Letztlich wollen die Vulkanier in einer Welt leben, die nicht existieren kann. Sie wollen schon noch Industrie, aber auf bioverträglicher, sozialintegrativer, nichtkapitalistischer Sparflamme. Und weil dieser Zustand nicht erreicht werden kann, verlaufen sich die Mittel in Beliebigkeit. Industriesabotage, das hat Kaczynski bereits gut erkannt, eignet sich letztlich nur zur Abschaffung und Diskreditierung des jetzt bestehenden Systems, nicht zur Füllung des aufgerissenen Vakuums. Onkel Ted hoffte einfach, dass der Krater groß genug geschlagen werden könnte, als dass er sich nicht erneut füllen ließe. Sicherlich auch der schwächste und utopischste Punkt seiner eigenen Lehre. Die Vulkanier hoffen, dass, ja was, die Antifa-Zweigstelle Pankow ostideologisch in die Lehre hineinstößt, was selbstverständlich ebenso unbegründet ist. Hier liegt letztlich auch ein Grund, weshalb sich für solche Aktionen nicht mehr Menschen begeistern lassen. Der Pfad zum Machtgewinn liegt bei anarchistischen Unternehmungen dieser Natur zu sehr im Dunkeln. Der Einzelne trägt Risiko, aber jenseits von idealistischer Befriedigung keinen Nutzen, nicht mal einen potenziellen Nutzen. Deshalb leben Mafia-Organisationen länger als politische Bewegungen, die bieten ihren Mitgliedern etwas. Aus meiner Sicht gibt es für den Industrieterroristen lediglich zwei realistische Szenarien. Entweder ihm ist egal, was nach dem jetzigen System kommt und er hofft einfach nur, dieses abzuschaffen, vielleicht aus Rache oder weil Grund zum Glauben besteht, dass es gar nicht schlimmer kommen kann. Oder er steht als Partisan auf der Seite eines bereits deutlich erkennbaren politischen Nachfolgers. Das soll kein Fettpost sein, aber aus dieser Sicht und ich denke auch, was den konkreten Fall in Berlin angeht, profitieren rechte Kräfte stärker von einer Destabilisierung, als Linke es zurzeit könnten. So realistisch müssen wir ja sein. Der Anwärter auf die Macht ist die politische Rechte.
und dass die Vulkanier in dieser Hinsicht dem logischen Vermögen ihres Ahnvaters Mr. Spock nicht gerecht werden, liegt wohl auch daran, dass sie sich selbst und ihre Weltanschauung permanent jenseits der Macht, aber doch immer in Reichweite revolutionärer Umwälzungen in die gewünschte Richtung wählen. Das allerdings hat nur wenig Substanz. Müsste ich in einer Debatte so tun, als würde ich die Vulkanier repräsentieren, mir fiele es sehr schwer, einen nachvollziehbaren Plan herbeizukonstruieren, der von der Durchführung der Brandstiftung zur Veränderung der politischen Verhältnisse in eine bestimmte, also linke Richtung, nicht nur zurück zu größerer technischer Primitivität führt. Zu den Vulkaniern selbst habe ich damit nun eigentlich alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Meine Kritik sollte klar geworden sein und eigentlich sehe ich keinen Grund, weshalb nicht selbst ein Linker sie in seine Überlegungen einbinden könnte. Ich habe aus meiner Sicht nur wenige Argumente gebracht, die eine starke ideologische Verortung auf dem Rechts-Links-Spektrum als Voraussetzung haben. Doch möchte ich noch ein paar Worte über den Zeitgeist verlieren. Ich hatte das Video ja bereits mit der an einem selber beobachtbaren Wahrnehmung eingeleitet, dass in unserer Zeit ideologische Inhalte und politische Geschehnisse kaum noch emotionale Traktion erzeugen. Was ist in letzter Zeit nicht alles passiert? Maduro wurde gekidnappt genau zur selben Zeit wie der Stromausfall, im Iran ist irgendwie Krieg und die Annexion von Grönland, was ist daraus eigentlich geworden? Man kommt sich vor wie der Erzähler aus Fight Club. Alles ist eine Kopie, einer Kopie, einer Kopie. Alles schon mal da gewesen und selbst wenn nicht, dann spielt es nächste Woche auch keine Rolle mehr. Aber warum ist das so? Ich bin mir zunächst mal fast absolut sicher, dass niemand von euch, ich würde wirklich sagen nicht ein einziger, wenn er es nicht auf eigene Faust getan hat, auf jeden Fall aber 99% mit den Inhalten des Vulkanier-Manifests in irgendeiner tieferen Form Kontakt hatte. Und das ist nicht als Vorwurf gemeint, jedenfalls nicht an meine werten Zuschauer. Doch ist es nicht seltsam, dass wir einen so ausgeklügelten Medienapparat mit so vielen Milliarden Euro an Umsatz besitzen und dennoch ums Verrecken keine interessante Besprechung eines durchaus spannenden Themas zustande bringen? Auf keinem Kanal eines Hauptstrommediums. Wo wurde denn der eigentliche Inhalt des Manifests im Detail besprochen? So ist es mit diesem politischen Schriftstück und so war es auch schon mit denen von Brandon Tarrant und Elliot Rodger und allem anderen, was geschieht. Sieht man sich eine Doku zu diesen Themen an, dann kann man sicher darauf wetten, vielleicht 1% des Inhaltes in Form von hochskandalisierten Soundbites präsentiert zu bekommen. Und das Lagerdenken an sich kann dafür ja nicht die allein entscheidende Hürde sein. Dieses Video hier belegt es ja. Sicher, die Inhalte des Manifests eignen sich nicht, wie jene Ted Kaczynskis dazu, Langzeitwirkung zu entfalten. Dafür ist die Analyse viel zu dünn und diese Verantwortlichkeit liegt bei den Erstellern des Schriftstücks. Aber die Tatsache, dass die Öffentlichkeit im Allgemeinen überhaupt nicht mit den Inhalten vertraut gemacht wird und es auch nicht wäre, egal wie genial der Inhalt auch hätte sein mögen, hat einen anderen Grund. Der amerikanische Theoretiker Christopher Lash hat jenes Phänomen bereits in den 90er Jahren zu ergründen versucht und noch vor dem letztgültigen Siegeszug des Internets einen Erklärungsansatz entwickelt. Er schreibt, was die Behauptung anbelangt, die Revolution auf dem Gebiet der Informationstechnologie würde das allgemeine Niveau der Intelligenz heben, so ist es kein Geheimnis, dass die Öffentlichkeit heute weniger über öffentliche Belange weiß als in früheren Zeiten. Millionen von Amerikanern können nicht erklären, was in der Bill of Rights steht, was die Aufgabe des Kongresses ist, welche Rechte die Verfassung garantiert oder wie das Parteiensystem entstanden ist und heute funktioniert. Da die Öffentlichkeit nicht länger an Debatten um das nationale Interesse teilnimmt, hat sie auch keinen Grund, sich über öffentliche Belange zu informieren. Es ist dem Verfall der öffentlichen Debatte, nicht dem Versagen des Schulsystems, so minderwertig es auch sein mag, geschuldet, dass die Öffentlichkeit auch im Informationszeitalter schlecht informiert bleibt. Wenn Debatten zur untergegangenen Kunst werden, dann hinterlassen Informationen, selbst wenn sie zu Genüge abrufbar sind, keinen Eindruck mehr. Politische Debatten traten ihren Niedergang um die Wende zum 20. Jahrhundert an, seltsamerweise zu genau derselben Zeit, in der die Presse verantwortungsbewusster, professioneller, ihrer Aufgaben für die öffentliche Ordnung bewusster wurde. Im frühen 19. Jahrhundert war die Presse noch unglaublich parteiisch. Zeitungen waren bis zur Mitte dieses Jahrhunderts häufig noch direkt von den Parteien finanziert und selbst als sie unabhängiger wurden, so schrieben sie sich da auch noch lange nicht die Ideale der Objektivität oder Neutralität auf die Fahnen. Der Vorstoß, die Politik zu säubern, gewann während der progressiven Ära in den USA an Fahrt. Unter der Führerschaft von Roosevelt, Woodrow Wilson, Robert La Follette und William Jennings Bryan predigten die Progressiven Effizienz, Good Government, Unparteilichkeit und die wissenschaftliche Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten sowie einen Feldzug gegen das, was sie Bossism tauften. Sie griffen das Senioritätsprinzip des Kongresses an, reduzierten die Macht des Speaker of the House, ersetzten Bürgermeister durch Stadtmanager und delegierten wichtige Regierungsfunktionen an ernannte Kommissionen, besetzt mit studierten Administratoren. Erkennend, dass die politische Maschinerie einer Wohlfahrtsorganisation gleichkam, welche Arbeitsstellen und andere Vorzüge an die eigenen Unterstützer weiterreichen und sich damit ihrer Loyalität sicher sein konnte, begannen die Progressiven damit, den Staat als solchen auszubauen. Sie unternahmen ausgedehnte Untersuchungen in Belange von Verbrechen, Armut, Laster und andere soziale Probleme. Sie vertraten dabei die Position, dass die Regierungsausübung einer Wissenschaft gleichkam und keine Kunst darstellte. Sie förderten Verbindungen zwischen dem Staat und den Universitäten, um einen stetigen Zufluss von Experten und Expertenwissen sicherzustellen. Für öffentliche Debatten hatten sie nur wenig Verwendung. Die meisten politischen Fragen waren zu komplex, so ihrer Meinung, um sie dem öffentlichen Urteil zu beantworten. Sie gefielen sich darin, den wissenschaftlichen Experten dem Redner gegenüberzustellen. Letzterer ein nutzloser Schwätzer, dessen Absonderungen bloß den öffentlichen Verstand vergifteten. Die Öffentlichkeit war unfähig, sich selbst zu regieren und bemühte sich auch nicht im Besonderen darum. So sah es einige Jahrzehnte später auch Walter Lippmann. Aber solange die Regeln des fairen Zusammenlebens durchgesetzt wurden, würde sich die Öffentlichkeit damit begnügen, das Regieren den Experten zu überlassen, solange letztere nur dafür Sorge trugen, das Warenangebot und das Niveau des allgemeinen Komforts hochzuhalten und auszubauen. Hallo, Boomer. Verantwortungsbewusste Publikationen wurden mit der Zeit mit der Vermeidung von Kontroverse gleichgesetzt, vor allem weil Werbekunden bereit waren, genau hierfür zu zahlen. Manche Werbetreibenden waren auch bereit, sich auf sensationsheischende Veröffentlichungen einzulassen, aber im Allgemeinen bevorzugten sie doch eine respektable Klasse von Lesern gegenüber der reinen Masse. Was sie in jedem Fall nicht vorzogen, das waren Meinungen. Nicht, weil sie sich von Walter Lippmanns philosophischen Argumenten hätten überzeugen lassen, sondern weil solch meinungsstarke Medien nicht das richtige Publikum versprachen. Ohne Zweifel hofften sie auch, dass die Aura der Objektivität als Kennzeichen des verantwortungsbewussten Journalismus auf die beworbenen Produkte abfärben würde, welche immer dünner werdende Textsäulen umringten. Hallo, Demonetarisierung auf YouTube. Ein Großteil der Presse ist in ihrem Streben, die Öffentlichkeit zu informieren, zu wenig mehr als einem Junk-Mail-Verteiler geworden. Genau wie das Postamt, eine weitere Institution, deren Aufgabe einst darin bestand, die Möglichkeiten von Diskussionen von Angesicht zu erweitern, heute nur noch eine Flut an unbrauchbaren, undurchschaubaren Informationen abliefert, um die niemand gebeten hat und die allzumeist im Müll landet. Ende des Zitats. Tja, ich finde Christopher Lashs zentralen Punkt, dass Informationen für den Besitzer genau dann irrelevant werden, wenn aus Erfahrung absehbar ist, dass aus ihrem Besitz keinerlei Konsequenzen folgen werden, schon recht überzeugend. Auch ist es bemerkenswert, dass eine Regierung und ein Medienapparat voller Experten langfristig offenkundig nicht das allgemeine Niveau der Entscheidungen und auch nicht das des intellektuellen Horizonts verbessert. Wie gesagt, nirgendwo findet eine ernsthafte Besprechung der Inhalte dieses Manifests hier statt. Es sei denn, auf exotischen, politischen, extrem gebiasten Nischenkanälen, wie dieser hier einer ist. Mai Teen Nguyen Kim hat damit angefangen, auf ihrem Kanal wissenschaftliche Veröffentlichungen zu erklären und tanzt heute für ein Zigfaches des einstigen Einkommens mit überdimensionierten Gehirnen auf einer Bühne rum. Kritiker mögen behaupten, auch da habe ein Niveauverlust eingesetzt. Die ganze woke Scheiße, die in den letzten 20 Jahren dazugekommen ist, dient dabei, neben dem eigentlichen ideologischen Inhalt ein ums andere Mal als Blitzableiter. Es werden vornehmlich Leute aus geschützten Gruppen in die vordere Reihe gestellt und was die absondern, ist oberflächlicher Mist. Einmal, weil sie es häufig tatsächlich nicht besser können, aber eben auch oft, weil das ganze System, wie Lash es beschreibt, auf Oberflächlichkeit angelegt ist. Und wenn sich irgendwer beschwert, dann war es Rassismus und Sexismus und all der schönen Dinge mehr. Man kann ja im Falle von MyLab abermals die von Lash in den Raum gestellte Frage stellen, was bringt es den Leuten überhaupt, sich über wissenschaftliche Themen zu informieren? Sie dürfen ja sowieso unter keinen Umständen zu anderen Ergebnissen gelangen als die offiziell abgesegnete Expertenklasse. Wenn sie es doch tun, dann werden sie niedergewalzt, egal wie vorsichtig und gewissenhaft sie an eine Sache herangegangen sind. Also bringt es nichts, sich wissenschaftlich zu informieren. Man bekommt ja doch niemals die Gelegenheit, jenes Wissen anzuwenden, jedenfalls nicht, wenn man noch an der Hauptstromgesellschaft teilnehmen will. Wer gedenkt, frei zu denken, muss erst Dissident werden. Und so ähnlich verhält es sich natürlich auch mit diesem Manifest. Unser ganzes politisches und mediales System ist letztlich auf die Beruhigung und Verweichlichung aller Partizipanten ausgerichtet. Auf die permanente Aufrechterhaltung eines starken, intellektuell weitgehend trivialen Konsensus. Da bietet es sich natürlich nicht gerade an, terroristische Manifeste in der Öffentlichkeit zu besprechen. Denn was soll dabei schon Gutes herauskommen? Im schlimmsten Fall sympathisieren die Leute damit oder radikalisieren sich in die Gegenrichtung oder fordern Maßnahmen oder nerven auf irgendeine andere Weise den abgeschotteten Politbetrieb. Auch heutige Journalisten halten ihre Leser ja meist entweder für Kopien von sich selbst, wenn man selbst eine akademisch gebildete weiche Nudel, wie zum Beispiel bei der Zeit ist, oder für Kindergartenkinder, wenn man zum Beispiel Julian Reichelt ist. Letzterer traut den Zuschauern, wohl nicht immer zu Unrecht, nicht viel zu und belässt es viel zu oft bei emotional aufgeladenen Skandaltrivia. Und die erstere Gruppe sympathisiert natürlich mit den Zielen der Vulkangruppe, selbst mit der Argumentationsweise, aber nicht so sehr mit den Methoden, in deren letzter Konsequenz sie die eigene Abschaffung fürchten. Und sämtliche etablierten Politiker wünschen sich sowieso, dass die Bevölkerung an gar nichts denkt, damit das Etablierte eben noch lange etabliert bleiben kann. Niemand in diesem ganzen Spiel verspricht sich einen Vorteil von Tiefe. Als News eine Sendung zum Thema gemacht hat, eine Dreiviertelstunde lang, war dies hier das Ausmaß ihrer Beschäftigung mit dem eigentlichen Inhalt des Manifests.
Schauen wir zunächst mal gemeinsam in das Bekennerschreiben dieser sogenannten Vulkangruppe hinein, um uns ein Bild der Ideologie der Täter zu machen. Diese Gruppe schreibt, Zitat, wir können uns die Reichen nicht mehr leisten. Und weiter, in der Gier nach Energie wird die Erde ausgelaugt, ausgesaugt, verbrannt, geschunden, niedergebrannt, vergewaltigt, zerstört. Ganze Regionen werden unter der Hitze unbewohnbar gemacht. Sie verbrennen einfach. Zitat Ende. Und weiterhin, fossile Kraftwerke abschalten, da ist es wieder, ist Handarbeit. Und der Angriff auf das Gaskraftwerk ist ein Akt der Notwehr und der internationalen Solidarität mit allen, die die Erde und das Leben schützen. Schließlich noch etwas Täterwissen. Die Kabelbrücke, die nicht öffentlich verzeichnet ist und vom Kraftwerk Lichterfelde über den Teltow-Kanal geführt wird, haben wir zur Seite der Grünanlagen hin in Brand gesetzt. Wir haben die angeschmorten Kabelstränge mit herumliegenden Stahlstangen zusätzlich kurzgeschlossen. Zitat Ende. Und ganz am Schluss noch einmal die Forderung: Freiheit für alle Antifas, Klimaaktivist, Doppelpunkt innen und all die anderen Widerspenstigen. Da fehlt der Doppelpunkt. Seltsam.
Der ganze Rest ist das übliche Potpourri aus allgemeinen Meinungen und Verurteilungen des Linksextremismus und der Untätigkeit des Staates, Clips von der zerstörten Kabelbrücke und so weiter und so fort. Wie gesagt, da ist Reichelt nicht alleine für verantwortlich, die anderen bis hin zur Tagesschau machen es im Wesentlichen genauso. Aber es ist schon grotesk, wie oberflächlich und wie lapidar der Text abgehandelt wird. Unsere Gesellschaft wird, völlig egal wer in der Macht ist, niemals wieder eine intellektuelle Blüte erreichen, solange wir nicht auf breiter Basis zu tatsächlichen Inhalten zurückkehren. Journalistische Standards und Objektivität und Experteninterviews und nett eingerichtete Studios und Live-Schaltungen zu Häusern, in denen der Strom ausgefallen ist, sind weder Ersatz für tatsächliche Auseinandersetzungen, noch sind alle 4 Jahre stattfindende Wahlen Ersatz für politische Wirksamkeit und Beteiligung. Alles, was geblieben ist, sind Brot und Spiele. Aber das Brot ist fad und die Spiele eintönig.